Die nächste Theorie, die ich hier vorlegen will, geht auf Abraham Maslow zurück. Abraham Maslow war amerikanischer Psychologe, beziehungsweise sicherlich jüdischer Abstammung. Und er war auch der Präsident von der amerikanischen psychologischen Gesellschaft über mehrere Jahre. Und er hat eine sehr interessante Theorie in den 50er und 60er Jahren vorgelegt. Zwar im Gegensatz zu den meisten Forscher über die Persönlichkeitsentwicklung hat sich Abraham Maslow mit den gesunden Menschen, gesunden jungen Menschen auseinandergesetzt, um zu verstehen, was hat alles dazu beigetragen, dass diese jungen Menschen scheinbar gesund und sehr also sozial fähig sich entwickelt haben. Solche positive Faktoren wollte er herausfinden, um eventuell daraus lernen zu können, was darf nicht fehlen, um sich gesund zu entwickeln. So hat er eine Hierarchie der Grundbedürfnisse herausgearbeitet. Zwar fünf verschiedene Grundbedürfnisse. Und er hat festgestellt, wenn diese Grundbedürfnisse einigermaßen nacheinander befriedigt worden sind, durch die Entwicklungsjahre hindurch, dann kann sich ein Mensch gesund, in Anführungsstrichen, entwickelt haben. Und anlehnend Fortune Theorie hat er seine Theorie aufgebaut, aber das allererste Grundbedürfnis ist physiologische. Physiologisches Bedürfnis. Das heißt, in dem Säuglingsalter muss ein Mensch genügend physiologische Bedürfnisse befriedigt bekommen haben. Nicht nur an Mengen, sondern auch wo der Bedarf ist, wurde der Bedarf oder Bedürfnis auch von der Mutter auch erkannt und ohne lange Frustration zu ertragen zu müssen, wird das Kind hier gepflegt. So Hunger, Durst oder auch Ausscheidung, Wärme oder Sauberkeit. Das sind alle allerwichtigste Grundbedürfnisse, die eigentlich jeder Mensch auch haben möchte. Aber ein Kind müsse so in diesem Grundbedürfnis befriedigt worden sein. Und wenn solche Bedürfnisse genügend befriedigt worden sind und weiß, dass es weitergeht, diese Grundlage ist schon einem gegeben, dann ergibt sich das nächste Bedürfnis. Das nächste Bedürfnis ist Bedürfnis nach Sicherheit. Ein Kind möchte sich in Sicherheit wissen. Denn in der Kindheit gibt es sehr viele Gegenstände, Situationen und auch Objekte, die einem Angst machen. Und die kindliche Ängste sind ja typischerweise bekannt, in der Dunkelheit zu sein. Dunkelheit ist ein großer Grund für die kindliche Angst. In der Fantasie ringt ein Kind mit dem schwarzen Mann, obwohl der schwarze Mann sicherlich nicht im Erwachsenengedanken nicht mehr da ist, aber für ein Kind ist schwarzer Mann eine Realität oder auch Geister. Die Kinder haben große Angst vor Geistern. Oder auch ein lautes Geräusch kann auch einem Kind zur Angst einflößen. Oder etwas, was ganz schnell vor den Augen huscht. Davor haben die Kinder auch Angst. Aber Kinder haben auch Angst, und vor allem Säugling hat Angst vor der tiefen Stimme. Können Sie sich vorstellen? Und offensichtlich scheinen die Väter und Großväter auch dieses Prinzip intuitiv zu verstehen. Wenn der Vater oder Großvater oder auch fremde, erwachsene Männer mit einem kleinen Kind sprechen wollen, dann erhöhen sie ihre Töne der Stimme, nicht wahr? Und sprechen sie ganz sanft und zart. Mit Raucherstimme und Bierstimmen können sie diesen Säugling nur zum Schreien bringen. Aber Kinder haben Angst vor der tiefen Stimme und auch vor der großen Gestalt. Es gibt so viele Gründe, dass ein Kind sich unsicher fühlen kann. Und was macht ein Kind in einer solchen Situation? Läuft zu der Mutter zurück. Normalerweise. Und dann fühlt sich dieses Kind sicher, geborgen bei der Mutter. Oder überhaupt im Schutz des Vaters und der Eltern. Ja, auf jeden Fall irgendjemand, der einem sehr nahe steht. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist auch einer solchen Grundbedürfnisse, die ein Kind genügend verinnerlicht haben muss, bevor es zu der dritten, also Stufe, sich weiterentwickeln kann. Das dritte Grundbedürfnis ist Liebe und Zugehörigkeit. Physiologisches Bedürfnis, aber auch Bedürfnis nach Sicherheit ist etwas, was atmosphärisch und emotional einem vermittelt wird wie kann ich am besten ausdrücken, als etwas, bei dem man sich aufgefangen und angenommen fühlt. Diese physiologischen Bedürfnisse müssen natürlich praktisch befriedigt werden. Aber ein Kind registriert solche Pflege oder auch Sicherheitsmaßnahmen der Eltern noch nicht so viel kognitiv. Während Liebe und Zugehörigkeit auf dieser Stufe merkt ein Kind, ob die Liebe, die einem gezeigt wird, verlässliche Liebe ist. Ob ein Kind sich zu dieser Gruppe von Menschen zugehörig fühlt. Ein Kind registriert solche Situationen mehr mit der kognitiven Wahrnehmung. Liebe muss natürlich in Tat, aber auch im Wort einem vermittelt werden. Und das wird auch eine wichtige Grundlage zum Selbstwertgefühl. Ein Kind fühlt sich wertvoll, wenn es auch wertvoll behandelt wird und wertvoll angenommen wird und auch dementsprechend angesprochen wird. Ein Kind kann noch nicht das eigene Selbstwertgefühl aus eigener Kraft schaffen, sondern abhängig von der Umwelt, von der Umgebung, wie es behandelt wird. In diesem Spiegelbild erkennt das Kind selbst. So dass ein Kind, das überwiegend positiv oder positive Informationen über sich selbst von der Umgebung bekommen kann, wird dieses Selbstwertgefühl auch eher verinnerlichen. Während ein Kind, das überwiegend kritisch so behandelt wird, so ein kritisches Selbstbild im Spiegel sieht und auch es verinnerlicht. So dass ein Kind sagt, das bin ich, das bist du. Liebe und Zugehörigkeit ist etwas, was auch entscheidend zu dem Selbstwertgefühl hier eines Kindes beiträgt. Dann kommt ja dieses Kind in die Schule, wo die Leistung jetzt zählt. So dass ein weiteres Bedürfnis hier ins Bewusstsein aufkommt, nach der Wertschätzung. Nun, diese Wertschätzung ist nicht alleine abhängig, wie die anderen Menschen einen behandeln, sondern was dieses Kind oder dieser Mensch selbst geleistet hat. So eine Identität ist hier in dieser Phase bei diesen Menschen vorhanden. Ich bin, was ich geleistet habe. Sie sehen, es gibt zwei Grundpfeiler für das Selbstwertgefühl. So ein Pfeil ist eine gute zwischenmenschliche Beziehung, durch die solche Sicherheit und Liebe, Zugehörigkeit auch vermittelt wird. Letztlich diese Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse geht ja auch darauf hinaus, dass man von den Eltern gut behandelt wird. Und der zweite Pfeiler ist Leistungsfähigkeit oder auch das Ergebnis der eigenen Leistung. Während die Identität und auch Selbstwertgefühl bis dahin darauf aufgebaut war, ich bin, wie ich behandelt werde, entwickelt sich eine andere Grundlage zum Selbstwertgefühl. Ich bin, was ich leiste. So werden diese vier Grundbedürfnisse nacheinander sich ergeben. Viele Menschen hören dort auf. Aber der Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach noch mehr. Nicht nur all diese Grundbedürfnisse befriedigt werden und dann ist man für immer zufrieden, für immer glücklich. So ist das nicht. Man möchte seine Bestimmung in seinem Leben entdecken. Und man möchte seiner Bestimmung entsprechend sein Leben leben und auch mit dem Inhalt füllen. Das hat Abraham Maslow als Selbstverwirklichung bezeichnet. Das Bedürfnis nach der Selbstverwirklichung. Aber dieser Begriff der Selbstverwirklichung wurde und wird vielfach missverstanden. Als ob man seinen Egoismus durchsetzen solle. Und das sei die Selbstverwirklichung, die Abraham Maslow gemeint hat. Aber das hat er nicht gemeint. Wenn Sie seine Schriften lesen, dann kommen Sie also sehr schnell dahinter. Er hat es nicht gemeint, sondern wie ich schon vorhin sagte, im Grunde genommen schlummert in jedem Menschen diese Sehnsucht, Sehnsucht danach, dass man seine Bestimmung erkennen möchte, dass man den Sinn des Lebens erkennen möchte. Und dass man auch danach leben möchte, was für einen Sinn man für sein Leben und in seinem Leben festgestellt hat. So eine Sinnerfüllung des Lebens, das ist ein Grundbedürfnis, das auch in uns schlummert. Wenn solche Bedürfnisse alle befriedigt worden sind, dann sei man ein glücklicher Mensch. Das war seine Theorie. Aber seine Theorie ist auch kritisch. Also auseinandergenommen. Einmal, es ist nicht immer der Fall, dass ein Mensch seine Selbstverwirklichung oder dass man den Sinn seines Lebens erst entdeckt, wenn all diese vorausgehenden Bedürfnisse befriedigt worden sind. Die realistische Beobachtung spricht etwas vom Gegenteil. Es gibt genug Menschen, die an dieser oder an jener Entwicklungsstufe keine Befriedigung erlebt haben, sondern eher Traumatisierung. Aber solche eher negative Erfahrung solche Menschen zu einem positiven Weiterkommen angespornt. Und Menschen, die zum Beispiel auch in dem Konzentrationslager selbstlos den Mitgefangenen geholfen haben. Es gab solche Menschen, hatten genauso wie alle anderen nicht unbedingt eine befriedigende Vergangenheit gehabt. Trotzdem waren einige Menschen, die in dieser Selbstlosigkeit, die Erfüllung ihres Lebens gefunden haben. Es gibt solche Berichte. Und es gibt auch aber solche Berichte, die offensichtlich solche Bedürfnisse befriedigt bekamen, aber immer noch gierig sind. So dass seine Theorie zwar interessante Aspekte hat, aber auch kritisch von vielen Forscher betrachtet werden. Haben Sie dazu irgendwelche Fragen? Sind Sie einig mit Maslow? Abraham Maslow war sehr stark von der Freudschen Lehre beeinflusst, als er seine Theorie aufbaute und versuchte, von der Warte vom Selbstwertgefühl her diese Persönlichkeitsentwicklung zu erklären. Aber es gab einen anderen Forscher, einen anderen Gelehrter, der viel mehr die Kinderentwicklung so jahrelang beobachtet hat und aufgrund dieser Beobachtung seine Theorie aufgebaut hat. Das war ein Schweizer, Jean Piaget. Er war ursprünglich ein Zoologe, das ist also ein Tierforscher. Aber als seine erste Tochter geboren wurde, hat er mit dieser Beobachtungsgabe an Tieren seine eigene Tochter beobachtet. Wie aus diesem kleinen Würmchen ein Mensch wird. Und so hat er also jedes und alles auf seinem Notiz aufgeschrieben, jeden Tag seine Beobachtung von seiner Tochter aufgeschrieben, wie dieses Kind sich langsam entwickelt. Zweite Tochter kam, er machte die Beobachtung von dieser zweiten Tochter und jahrelang verfolgte er die Entwicklung seiner Töchter. Und er beobachtete auch andere Kinder, soweit es möglich war, um ein Konzept daraus zu machen. Welche Stufen gehen die Kinder durch, um eine Person, eine Persönlichkeit zu werden? Um eine Persönlichkeit zu werden, muss aber in erster Linie, nach seiner Meinung, kognitive Fähigkeit, also Denkfähigkeit eines Kindes, sich entwickeln. Er hat dieses Konzept der Persönlichkeit auf die kognitive Fähigkeit also zurückgeführt. Das heißt, wie ein Kind oder ein Mensch sich selber kognitiv wahrnimmt, davon hängt es ab, wie die Persönlichkeit sich entwickelt. Aber diese kognitive Fähigkeit beruht auf die Entwicklung des Gehirns, des Nervensystems. Und offensichtlich durchläuft unser Gehirn oder unser zentrales Nervensystem durch bestimmte Phasen, damit unsere kognitive Wahrnehmung von Kindheitsstufe auf die Erwachsenenstufe sich weiterentwickeln kann. Er hat vier Grundperioden dabei festgestellt. Die erste Periode ist sensorisch-motorische Periode. Das ist die erste zwei Jahre. So, in den ersten zwei Jahren entwickelt ein Kind das Selbstbewusstsein. Das heißt, das Kind erlebt sich selbst als jemand, der sich unterscheidet von anderen Menschen. Wie so etwas möglich ist? Es beginnt mit dem Fühlen und sich bewegen. Und das zentrale Nervensystem muss sich ja erst noch entwickeln. Und durch diese Bewegung, das ein Säugling macht, erlebt dieser Säugling, dass seine Extremitäten, also ein Teil von sich selbst ist. Ja, vielleicht also spreche ich Spanisch jetzt Ihnen, aber ein Beispiel. Wir nehmen an, darf ich das nehmen? Ja? Also nehmen Sie an, das ist ein Rassel. Nicht? Und jedem Säugling gibt man so ein Rassel einmal in die Hand. Und dieses Greifen ist ja ein Reflex, das kennen Sie alle. Und wenn in der Hand irgendetwas gegeben wird und die Berührung in der Hand zu irgendeinem Gegenstand da ist, dann greift ein Säugling reflektorisch fest. Und so fängt ein Säugling an, einfach unbeabsichtigterweise seine Hände und Arme zu bewegen. Dann rasselt es. Zuerst besteht gar keine Beziehung zwischen diesem Rasseln und der eigenen Wahrnehmung in diesem Säugling. Aber wenn einige Monate schon vorübergegangen sind, fängt dieser Säugling an, auf dieses Gegenstand zu konzentrieren. Und wenn jedes Mal das Kind seinen Arm bewegt, dann rasselt es. Woher kommt dieses Geräusch? Dieses Geräusch kommt von diesem Rassel. Wann kommt so ein Geräusch vom Rassel? Ja, wenn die Hand oder Arm sich bewegt. Und wem gehört diese Hand und dieser Arm? Ja, das gehört mir. Wenn ich das so mache, dann kommt das Geräusch. So entsteht Ich-Bewusstsein. Das mache ich. Ich habe es so mit erwachsenem Verstand erklärt. Aber dieses Entstehen des Ich-Bewusstseins geht über dieses Fühlen und Bewegen. Und das ist in den ersten zwei Jahren vollendet. Mit etwa zwei Jahren hat ein Kind schon eine festgeprägte Vorstellung, dass dieses Kind es ist. Wer ist? Wenn Sie der zweijährigen Kind ein Foto zeigen. Das Kind kann schon, nicht wahr, mit dem Fingern zeigen, das bin ich. So sagt natürlich nicht, aber mit dem Namen, nicht in der dritten Person, nicht wahr? Wenn das so, meine Heike heißt, Heike, Heike, nicht? Oder wie wird er mal sein, nicht wahr? Wenn das Christina ist, Tina, Tina, zeigt das eigene Bild. Das Kind hat eine eingeprägte Vorstellung von sich selbst. Im Spiegelbild erkennt dieses Kind sich selbst, nicht? Aber auch Vater, Mutter und Geschwister oder auch Großeltern werden auch schon in den Bildern erkannt als irgendjemand, der sich unterscheidet voneinander. So eine Fähigkeit ist eine ungeheure Fähigkeit. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Kind, nicht wahr, mit einer solchen festen Vorstellung, eingeprägtem Bild mit jedem Einzelnen individuell unterschiedlich umgeht. Aber vor dieser Phase kann ein Kind seine eigenen Eltern auch verkennen, wenn die Eltern sich verkleiden zum Beispiel. Und ich erinnere mich, dass unser Kind, also unser Sohn war damals 3 Jahre alt und unsere Tochter knapp 2 oder 1,5 Jahre alt. Das war Weihnachten. Und der Papa wollte sich verkleiden als Weihnachtsmann. Und ich habe das auch gemacht, natürlich aus Spaß, nicht? Das soll ja der Höhepunkt vom Heiligabend darstellen. Ich habe nicht so gerne das gemacht, aber meine Frau war unbedingt. Du musst es machen, um deine Kinder Freude zu machen. Ja, ich habe das auch mitgemacht und den weißen Bart mit Button, nicht wahr? So gemacht und ein Hütchen auf meinen Kopf. Ja, und dann feierlich bin ich dann in das Wohnzimmer reingegangen. Wissen Sie, wie unsere Kinder darauf oder auf mich reagiert haben, auf den Weihnachtsmann? Angst! Angst! Nein, nein! Sie rannten zu Mama und hielten fest, aber Neugierde war auch noch da, nicht? Und guckten so. Sicherheit in beiden Händen, aber mit dem Körper so. Sie haben mich nicht wiedererkannt. Obwohl der Papa war. Durch die Verkleidung konnten sie mich nicht als solche erkennen, nicht sofort. Aber als sie anfing zu sprechen, an der Stimme erkannte unser Sohn, das ist der Papa. Wer ich bin, so eine Vorstellung, so ein Bild war in seinem Gedächtnis eingeprägt. An der Stimme erkannte er mich. Wenn solche Personen in dem Alter bereits fest schon eingeprägt sind, dann viel mehr etwas Unausgesprochenes, zum Beispiel das Muster der zwischenmenschlichen Beziehung und eine gewisse Atmosphäre in der Wohnung, in der Umgebung. Sie sind alle eingeprägt in ihrem Gedächtnissystem. So bekommt ein Kind unzählige Grundlage im Gedächtnissystem als Grundlage, um seine eigene Beziehung zu der Welt, zu sich selbst, als Muster, als systematisiertes Muster einzubringen. Man braucht wirklich Jahren, Jahren, um selbst so ein Erlerntes zu regulieren und damit in unserem späteren Leben zurechtzukommen. Aber das ist die erste Periode, sensorimotorische Periode, wo das Bewusstsein, dass ich bin, so aufkommt. Dann folgt dieser Phase, zweite Phase, präoperationale Periode. Zwei bis etwa 7 Jahren. Präoperationale Periode ist also an sich die schönste Kindheit für die Eltern, auf jeden Fall, zu beobachten. Ein Kind ist noch sehr süß und lieb und diese Spontanität des Kindes ist einfach unschlagbar, sehr unwahrscheinlich. Und was sie von sich geben, das ist manches Mal dermaßen spritzig, dermaßen genial auch. Und meine Frau hat solche Aussprüche unserer Kinder alles aufgeschrieben. Es war so köstlich. Ich kann nicht also irgendwelche Beispiele nennen, aber es waren so köstliche Aussprüche, die Kinder aus ihrer, also wie soll man sagen, also unschuldigen Denkweisen heraus, die wir einfach abgeben. Präoperationale Phase oder Periode. In dieser Periode lernt ein Kind die Welt in rasantem Tempo kennen. Aber das Gehirn ist ja noch nicht genug entwickelt, um die Dinge so wahrzunehmen und zu interpretieren, analysieren und ein Konzept zu machen wie ein Erwachsener. Sodass ihre Gedanken viel eher in Bildern oder in Symbolen gedacht werden. Für sie sind alle Gegenstände lebendig. Und in dieser Phase empfindet dieses Kind als das Zentrum des Universums. Alles, was sich bewegt und nicht bewegt, aber um sich herum sind, haben eine Beziehung mit sich, mit diesem Kind. Oder mit einem. Deshalb, unter Umständen, würde eine Logik, von diesem Kind zur Sprache gebracht werden, es sei denn, nehmen Sie an, Sie sind im Urlaub mit kleinen Kindern von diesem Alter. Aber leider hat es einige Tage am laufenden Band geregnet. Sie sind enttäuscht und deprimiert und ärgerlich. Aber am 5. Tag kam die Sonne heraus. Und am Morgen, wenn sie aufwachten, war wunderschön Sonnenschein, strahlt in das Wohnzimmer hinein. Sie gehen mit den Kindern auch ins Wohnzimmer. Oh, Sonnenschein! Ein Kind bezieht diese freudige Überraschung auf sich und sagt, ja, die Sonne kam raus, weil ich ein gutes Kind war. So eine Logik kann von einem Kind spontan geäußert werden. Dieses Kind glaubt wirklich, dass dieser Sonnenschein mit sich etwas zu tun hat. Was aber dann im Gegenteil so ein Problem werden kann, wenn gerade in dieser Phase die Eltern sich streiten. Ein Kind fühlt sich sofort schuldig, obwohl es ja nicht seine Schuld ist, dass die Eltern sich streiten. Aber wenn dabei zufällig, ein Kind sich auch nicht ganz gut benommen hat und die Eltern ihre Wut und Aggression auf dieses Kind ablassen, dann ist seine Logik schon perfekt. Die Eltern haben sich gezankt, gestritten, weil ich ein böses Kind war. Heute begegnen mir viele junge Menschen oder auch Menschen in meiner Beratungssituation, deren Eltern sich getrennt und geschieden haben, zu unterschiedlichen Zeitperioden. Aber ein Kind, das die Ehescheidung der Eltern in dieser Phase erlebt hat, behält das Schuldgefühl in das Erwachsenenalter hinein. Und dieser Mensch fühlt sich nicht nur für die Ehescheidung der Eltern schuldig, sondern an allen nicht gut laufenden Dingen sofort schuldig. Und das erschwert einem die zwischenmenschliche Beziehung dermaßen. Angenommen, dieser Mensch ist ein sehr leistungsfähiger Mensch geworden und auch geschätzt in seiner Firma. Aber wenn irgendeine Verstimmung unter Kollegen untereinander aufkommt oder zwischen dem Chef und einer Abteilung, dann fühlt sich dieser Mensch sofort schuldig, ob er sich ausdrückt oder nicht, ganz unabhängig davon. Habe ich etwas falsch gemacht? Hast du etwas unterlassen? Hast du irgendeinen Fehler gemacht? Und mit dieser Einstellung lebt er ungeheuer, also stressvoll. Und beiläufig wird so etwas zu mir gesagt. Aber irgendwo schuldig gemacht habe, sondern das war die typisch kindliche Denkweise gewesen. Und in dieser Phase meiner Persönlichkeitsentwicklung habe ich so eine verletzende Erfahrung gemacht mit meinen Eltern und ich bin nicht darüber hinweggekommen, beziehungsweise keiner hat mir dabei geholfen, dass ich über diese typische kindliche Denkweise hinausgekommen wäre, indem man schon damals zu einem Kind gesagt hätte, es hat mit dir nichts zu tun. Die Eltern haben miteinander Schwierigkeiten. Es ist nicht deine Schuld, dass die Eltern sich trennen. Obwohl ein Kind auch so eine Aussage nicht so wie ein Erwachsener verstehen mag, dass das gesagt worden ist, das ist sehr wichtig für dieses Kind. Um später zurückblickend dieses Schuldgefühl besser zu verkraften und zu verarbeiten. Präoperationale Periode, in der ein Kind noch solche Grundlagen bekommen muss, um diese Grundlagen als Instrument später benutzen zu können, damit in die konkret operationale Phase hineinzukommen. Konkret operationale Periode. Dann machen wir jetzt wieder eine Pause hier für 10 Minuten. Dann in der nächsten Stunde beginne ich damit.